Wir kommen direkt von Heiligabend so inhaltlich und haben gesagt, wir nehmen nochmal ein bisschen Anlauf. Ich weiß, erinnert sich noch jemand an Heiligabend? Das ist ja immer so zwiegespalten, gell? Wir haben erst Mitte Januar, aber gefühlt so viel Raclette gegessen, ist schon lange, lange her. Ja, wir hatten einen starken Gottesdienst in der Stadthalle. Wir haben zusammen mit ungefähr 500 Leuten Jesu Geburtstag gefeiert, den Geburtstag des Königs des Friedens. Und wir konnten direkt was tun, dass für manche Menschen es etwas friedlicher und angenehmer wird dieses Jahr. Und so sind über 3.500 Euro für die SAB zusammengekommen. Vielen, vielen Dank an alle, die es möglich gemacht haben. Genau. Ich habe es an Heiligabend gesagt. Über 50 Leute, die zusammenwirken, damit es klappt. Plus ewig viele Familien und Partner, die freistellen und rumfahren und mitorganisieren. Richtig, richtig cool. Und wir wollen das nochmal aufgreifen. Wir haben an Weihnachten ja diese alte Jesaja-Prophezeiung gelesen. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens. Wir haben von den Engeln gehört, die den Hirten erzählt haben, ja, auf der Wiese draußen und Frieden den Menschen auf der Erde. Und dann, Markus hat die Einleitung ja super gemacht, so, dann stecken wir in unserem Leben und denken uns, naja, Friede, ich weiß ja nicht, wir gucken in die Welt, ich wiederhole es jetzt nicht, Markus hat alles aufgezählt, was die News dann gerade prägt in unserem Land, ja, wenn dann guckst du nach Berlin und fragst dich, wer kommt auf solche Ideen, ja, dass da tagelang Menschen in klirrender Kälte aushalten müssen. Und auch bei vielen von uns, ich weiß nicht, wie dein Weihnachten, dein Jahreswechsel war, es ist ja oft so ambivalent, gell, man hat ganz viele tolle Momente und dann ist da auch das andere Themen, die stressen. Wir hatten es gerade mit Lisa vorne, gell, die erste halbe Woche war es nur, aber sie hat sich so lange angefühlt. Ja, alles ist wieder losgegangen und viele von uns stecken da drinnen. Wir hatten es in der Kleingruppe diese Woche. Ganz viele, die sagen, boah, das sind Themen, die stressen, die bringen mich irgendwie um meinen Schlaf. Da sind Sachen, die man irgendwie unter die Füße kriegen muss. Und ich glaube, da ist genau richtig, worum es heute gehen soll. Jesus Christus spricht uns zu, ich schenke dir Frieden. Ist das nicht gut? Was man sich nicht erarbeiten muss? Ein Geschenk, das man auspacken darf, über das wir uns freuen? Ja, nicht so wie Tante Erna selbst gestrickte Socken, wo du dann sagst, danke, was mache ich mit den Dingern? So, ja, SOS-Geschenke, super, ich schenke euch Frieden. Und manchmal habe ich das Gefühl, kurzen Blick in das Herz eines Pastors, manchmal habe ich das Gefühl, du sitzt so da und planst so die Predigtserien und Gott sitzt im Himmel und lacht sich schon ein. Sagt, ja, ich weiß genau, warum du das dann da predigen wirst. Gar nicht so sehr für die Gemeinde vielleicht, sondern für dich. So, und so bin ich auch wieder innerlich mittendrin am Buchstabieren. Was heißt es denn, im Frieden zu leben? Was heißt es, in dem Chaos irgendwie in den Frieden zu kommen? Und damit wollen wir uns heute ein bisschen beschäftigen. Warum brauchen wir Frieden? Ja, wie macht man das heutzutage? Früher hat man einen Duden aufgeschlagen oder Wikipedia. Dann irgendwann, ja, ich habe es mal in ChatGPT eingegeben. Und er hat eine ganze Reihe an wissenschaftlichen Feldern aufgemacht, die gute Gründe haben, warum wir Frieden brauchen. Ja, wir haben das Sicherheitsbedürfnis aus der Psychologie, Energieeffizienz aus der Biologie, fand ich auch gut. Ja, musst weniger Kalorien verbrauchen, wenn du Frieden hast. Ob das jetzt gut ist? Ja, ich sehe schon, okay. Lassen wir. Ja, wir haben aus der Geschichte gelernt, oh, Krieg, das hat auch immer irgendwie große Folgen, das große Katastrophen, das geht alles nicht so einfach. In der Soziologie, ja, gesellschaftliche Stabilität, das ist gut. Spannend fand ich ja, stand nicht dabei im Schwabenland, sondern Ökonomie, ja, also in der Wirtschaft. Kosten-Nutzen-Logik. Frieden ist langfristig günstiger als Konflikt. So, warum hältst du eigentlich keinen Frieden? Ist voll teuer, ja. Auch in Partnerschaften, ja. Und Kunst und Kultur hat er noch aufgemacht und gesagt, hey, Frieden erlaubt Geschichten mit Sinn statt nur Überleben. Und ich glaube, auch das kennen wir, gell? So, wenn du im Stressmodus bist, du guckst einfach nur, dass du die Sachen hinkriegst, aber da ist wenig Zeit für Muße, für irgendwie Sachen genießen. Und ich glaube, viele Punkte aus diesen Disziplinen sind gute Gründe, gute, logische, nachvollziehbare Hinweise, warum Frieden Sinn macht. Und die Frage, an der ich mich dann aber immer aufhänge, ist, wenn es doch so viele gute Gründe gibt und wenn wir uns doch alle danach sehnen, oder? Ich meine, keiner steht morgens auf, ja, und sagt, ja, hoffentlich wird es heute richtig stressig. Hoffentlich ist mein Chef heute richtig mies drauf. Ja, und meine Frau schreit mich an und die Kinder hüpfen schon auf meinem Bett rum und dann wird es ein guter Tag. Das sind wir nicht. Wir haben alle diese Sehnsucht danach, weiß ich nicht, unter Palmen aufzuwachen, in den Bergen, ja, und die Ruhe zu genießen, Frieden zu haben, Freunde zu haben. Und die Frage, die ich nie zufriedenstellend beantwortet finde, ist, warum wir Menschen trotzdem so sind, wenn wir doch wissen und diese Sehnsucht haben, dass es anders besser wäre, oder? Kennt ihr das? Und manchmal sind wir ja so, manchmal wollen wir keinen Frieden. Auch die Situation kennen wir. Wir stehen selten morgens auf und suchen den großen Stress, aber da gibt es diesen eine Nase. Wenn ich die sehe, dann habe ich schon Bock auf Konflikt. Ja? Oder wenn meine Kinder das 100. Mal kommen, dann will ich vielleicht auch keinen Frieden mehr, sondern Krieg. Kennt ihr das? Warum ist das so? Warum sind wir immer wieder bei Chaos, bei Krieg, bei Streit, bei Neid, bei Egoismus? Und wenn wir Menschen einfach so sind, warum haben wir dann alle diese Sehnsucht danach, dass es anders ist? Warum akzeptieren wir das nicht einfach, dass unser Leben halt Krieg, Stress, Chaos, ja, Neid und Egoismus ist und leben damit? Ich meine, wenn wir denen glauben, die sagen, du stammst vom Affen ab und das ist alles natürliche Selektion und wir haben uns halt durchgekämpft und wir sind halt die Stärksten, ja, dann lass uns doch weiterkämpfen. Weil, na okay, wir gehen da heute nicht so rein. Und die einzige gute Erklärung, die ich immer wieder finde, für mich immer wieder finde, ist die der christlich-gläubigen Theologie. Weil sie bietet uns ein anderes Erklärungsmuster an und das, finde ich, macht Sinn. Wenn wir in Gottes Offenbarung reintauchen, ja, wenn du die Bibel vielleicht aufschlägst, ja, oder auf deinem Handy aufmachst und die ersten Kapitel liest, dann merkst du, es war einmal alles anders. Diese Sehnsucht, die wir uns haben, sie wurzelt in der Vergangenheit, die mal so war. Es herrschte ein Zustand des absoluten Friedens, verbunden mit einem Begriff, der hoffentlich für uns alle positive Emotionen weckt. Paradies. Nicht nur das Urlaubsparadies, für das du hart gespart hast, 2 Wochen hinfliegst, hoffst, dass das Wetter gut ist und dann halt zurück musst ins Nicht-Paradies. Ja, die letzten Jahre hat man versucht, dass wir unsere Wohnungen zum Paradies machen, aber leider räumt da niemand auf und macht morgens mein Bett. Also, weiß nicht, kommt nicht so ans Urlaubsparadies vielleicht dran. Aber ganz am Anfang, als Gott der Vater alles in Existenz gerufen hat, da war alles in völliger Einheit. Da war alles in perfekter Harmonie. Da war nicht gut und böse austariert, ja, so Yin-Yang-mäßig und es war halt im Einklang, sondern es war einfach richtig, richtig gut. So der perfekte Urlaub auf Steroiden, ja. So einfach mega. Wetter gut, Essen gut, Freunde gut, Personal gut, Strand gut, keine Algen, alles gut. Alles schön. Und dann hat sich der Mensch aus dieser Einheit losgesagt und sie ist zerbrochen. Und wir spüren das bis ins tiefste Innere, weil es anders gedacht war. Die biblischen Autoren, die haben im Hebräischen einen Begriff dafür benutzt, den wir vielleicht kennen, weil die Juden ihn bis heute benutzen zum Grüßen. Shalom. Und Shalom, Markus hat auch das vorhin schon angedeutet, es ist nicht nur die Abwesenheit von Konflikten, von Krieg, von irgendwie Stress, sondern eigentlich die Umkehrung, das absolut Positive. Ja? Ein heilvoller Zustand von Wohlergehen, von Glück, von ausreichend zum Leben, dass wir zufrieden sein können. Gesundheit, Sicherheit, Ruhe, Wohlbefinden. Das, wo du gemütlich mit deinem Kaffee auf der Terrasse sitzt und sagst, ach, eigentlich ist alles gut. Und das Paradies, es war der Urzustand, in dem Shalom vollkommen verwirklicht war. Damals war alles gut. Irgendwie ist das heute kaum noch vorstellbar, oder? Eine Welt, wo alles gut ist, dauerhaft. Wo in mir alles gut ist, wo um mich herum alles gut ist. Wo, wenn ich die Nachrichten aufschlage, alles gut ist. Und alles in Harmonie ist. Und seit dem Sündenfall, seitdem der Mensch rebelliert hat, sehnen sich Menschen und sehnt sich die Schöpfung danach, dass es wieder dahin zurückkommt. Dass alles gut wird. Und so wird es dieses Shalom auch zur Hoffnung, dass es einmal so werden wird. Wenn wir jetzt in den zweiten Teil der Bibel gucken, da wo unsere Weihnachtsgeschichte steht, ja, damit startet das Neue Testament, ja, dann sehen wir diese Hoffnung auf Shalom, diese Hoffnung auf Friede, auf Glück, auf Wiederherstellung, sie bekommt einen konkreten Namen, Jesus Christus. Und das wollen wir uns ein bisschen angucken im Kolosserbrief heute. Da gibt es einen Christus-Hymnus genannten Abschnitt, wenn du aufschlagen magst, gerne Kolosser 1 ab Vers 15. Paulus, Apostel Paulus, schreibt an die Christen in Kolossee und nimmt sie mit hinein, was es heißt, wer Christus ist und dass er Frieden anbietet, den er uns schenken mag. Vielleicht war es ein Lied, das sie damals gesungen haben, so wie wir heute Lieder gesungen haben, das er als Sprungbrett dafür nimmt. Und da lesen wir Kolosser 1 ab Vers 15. Der Sohn, Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Wenn du dich fragst, wie Gott ist, vielleicht weniger wie er aussieht, sondern was sein Wesen ist, dann bist du eingeladen, Jesus Christus anzugucken. In ihm siehst du den unsichtbaren Gott. Also, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und dann geht es weiter. Der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Wir haben es vorhin gesungen. Er ist der König über alles. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Was wir lesen, was Paulus uns versucht aufzuschließen, ist, hey, wenn du an diese Welt denkst, ja, dann denken wir an alles Mögliche. Aber der Anfang, dass es sie noch gibt und das Ziel liegt in Jesus Christus beschrieben. Er ist der Grund, er ist die Quelle, er ist das Ziel und alles wird einmal wieder auf ihn zurücklaufen. Das heißt, er hat dieses erste Paradies, dieses Shalom, das perfekt war, erfunden. Durch ihn wurde es geschaffen. Da, wo er war, war dieses Shalom. Jetzt hält er alles am Leben und eines Tages wird es am Ende wieder so sein. Und deswegen ist Jesus der Dreh- und Angelpunkt des christlichen Glaubens. Und dann lesen wir weiter. Jesus ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand, denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Jetzt kommen wir an den Punkt. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist, auch ihr seid darin eingeschlossen. Die ursprüngliche Idee, die ursprüngliche Schöpfung, das Paradies, es ist zerbrochen. Und jetzt braucht es etwas Neues. Wir leben in einer schwierigen Zwischenzeit. Wir leben in einer Welt, die nicht mehr so ist, wie sie hätte sein sollen. Aber in Jesus Christus hat die neue Schöpfung schon angefangen, in Existenz zu kommen. Und dazu lädt er uns ein. Als Jesus an Ostern gestorben und 3 Tage später wieder auferstanden ist, hat er alles dafür getan, dass dieser Riss, der diese Einheit zwischen Gott und seiner Schöpfung kaputt gemacht hat, dass es wieder zusammenkommt. Er hat den Weg freigemacht, dass wir wieder anfangen können, in dieser ursprünglichen Schöpfungsidee, in diesem Shalom, in diesem Paradies zu leben. Er hat beschlossen, alle zerstörten Beziehungen wieder ins Lot zu bringen und den Krieg zwischen Gott und Menschen zu beenden. Und er bietet uns diesen Frieden an. Das Wort, das hier steht, heißt versöhnen. Und wenn du das Wort wörtlich nachschlägst, dann heißt es auch, oder man könnte es so übersetzen, etwas durch und durch anders machen, etwas völlig austauschen. Was Jesus am Kreuz macht, ist uns anzubieten, etwas durch und durch anders zu machen oder völlig auszutauschen. Und das ist gute und schwierige Botschaft gleichzeitig. Ja? Wenn wir mit zur neuen Schöpfung gehören wollen, wenn wir diesen Frieden Gottes vom Anfang in unserem Leben wieder haben wollen, dann muss nicht er durch und durch ausgetauscht werden und völlig anders werden, sondern du nicht. Und innerlich spüren wir das. Ich mache jetzt keine Abfrage, es wird richtig peinlich für uns alle. Wer hatte Neujahrsvorsätze? Nicht melden. Wer erinnert sich, was haben wir 11 Tage später noch dran? Wer ist noch dran, sie umzusetzen? Ich wette mit euch, die meisten von uns haben bis Ende Februar keinen Clou mehr, was sie sich mal vorgenommen hatten. Vielleicht an Silvester oder vielleicht habt ihr es schon lange, lange aufgegeben. Weil wir wissen, wir können uns Veränderungen so schwer erarbeiten. Selbst kleinste Verhaltensmuster umzustellen, kostet unendlich viel Kraft, oder? Ich meine, was für Milliardenindustrien gibt es uns, die uns versprechen, nimm unser Produkt, komm zu uns, ja, mach die Behandlung und du wirst ein neuer Mensch werden. Wir wissen alle, ja, die Erfolgsgeschichten sind wenige. Sagen wir es mal so, wir wollen ja nicht alles gleich in Grund und Boden reden. Aber uns ist allen bewusst, wenn es am Anfang perfekt war, dann passe ich da nicht rein. Und Gott macht es immer wieder klar, hey, ich bin der reine, der heilige, der allmächtige Gott. Bei mir ist keine Bosheit. Bei mir ist pure Liebe. Du kannst nicht einfach so, wie du bist, zurück ins Paradies kommen. Und da reicht keine Kosmetik. Ja, aber ich bin doch ein guter Mensch, weil wir haben mindestens 4, die definitiv schlechter sind als ich, oder? 4 findest du hoffentlich, vielleicht auch 10, vielleicht auch 100. Es reicht nicht. Es reicht auch nicht, Almosen zu geben oder viel zu beten. Es reicht nicht, sonntags in die Kirche zu rennen. Es braucht eine Versöhnung, die etwas komplett austauscht. Die etwas komplett neu macht. Die etwas grundlegend ändert. Ein durch und durch anderes Wesen. Und deswegen geht Gott selbst das an. Er sagt, okay, ich weiß, die Menschen können das nicht. Ich werde selber Mensch. Ich lebe dieses durch und durch andere Leben. Und dann gebe ich es hin, damit sie es geschenkt bekommen können. Und das, was es braucht, das konkrete Angebot, das er uns macht, ist nicht ein besseres Verhaltensmuster, sondern ein neues Herz. Wenn wir in den Frieden Gottes zurückkommen wollen, wenn wir wieder ein Stück davon haben wollen, wie es am Anfang gedacht war, dann müssen wir ein Herz entwickeln, bekommen, geschenkt bekommen, das in diesen Mustern denkt und lebt. Gottes Wunsch für dein Leben ist, dass du Frieden hast. Aber er wird das nicht on top, so wie so eine App, die man noch mit dazu halt runterlädt. Ja, dann habe ich ein bisschen Kirche und ich habe ein bisschen Sport und ein bisschen Karriere und eigentlich ist Gesundheit mein Wichtigstes. Und irgendwo, wenn es halt reinläuft und der Schnee nicht so hoch ist, dann gehe ich auch mal noch in die Kirche. So war die Idee nicht und so funktioniert es auch nicht. Sondern Gottes Idee ist, dass du ausgetauscht wirst. Dass dein Herz ausgetauscht wird. Dass du ganz neu leben kannst. Und dafür braucht es 2 Schritte. Das erste ist, du musst dich entscheiden, das zu wollen. Und viele von uns haben das irgendwann mal entschieden. Manche in einem Prozess, manche in einem Moment, manche mit einem konkreten Gebet, manche in einer Phase ihres Lebens. Und manchmal müssen wir uns da neu dran erinnern. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und hast es noch nie entschieden. Dann ist das die Einladung Gottes an dich. Nicht noch mehr Druck. Nicht so wie wir mit unseren Kindern. Gell? Sei doch jetzt mal friedlich. Vertragt euch endlich. Ja, sei doch mal ein bisschen friedlicher, so ein moralischer Anspruch, sondern Gott bietet uns an, hey, ich möchte dir ein neues Herz geben. Ich bezahle für alles, was in deinem Herzen mies ist, wo du merkst, da kommst du an deine Grenzen, alles, was nicht zu mir kommen kann, ich bezahle dafür und du kriegst ein neues Leben. Wir drehen um, wir nehmen dieses Austauschangebot an und setzen alles, was wir haben, auf eine Karte. Ich finde, Paulus beschreibt es wunderschön im Korintherbrief. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, wenn er sein Leben auf seine Karte setzt, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und etwas ganz Neues hat begonnen. Du kannst nicht es heißt, ein halber Christ ist ganzer Mist. Kennt ihr den Spruch noch? Ja? Ein halber Christ ist ganzer Mist, das funktioniert nicht. So ist es nicht gedacht, sondern die Idee ist, wir drehen um von dem, wie wir bisher gelebt haben. Mit unserer Angst, mit unseren Nöten, mit unserer Streitsucht, mit unserem Egoismus, was immer da ist. Mit unserem Götzen von Arbeit, von Sexualität, von Schönheit, von Gesundheit, was immer es ist. Und drehen komplett um zu Gott und sagen, ich brauche ein neues Herz. Und dann beginnt etwas Neues. Und das ist das Spannende. Der Austausch unseres Herzens ist vielleicht die langsamste Bewegung des Menschen, wie es ein Professor mal gesagt hat. Es geht in kleinen Schritten. Und jeder, der länger dabei ist, der kennt diesen Frust, oder? Ja, aber Gott, ich habe doch gebetet, dass du mich veränderst. Ich habe doch gebetet, dass ich Frieden habe in der Situation, wo ich jedes Mal komplett durchdrehe. Warum ist es nicht? Und Gott sagt, einen kleinen Schritt nach dem anderen. Dann machst du noch einen. Und wir freuen uns immer, wenn es den da hat, gell? Ganz ab und zu passiert es, dass Gott von heute auf morgen mit einem Gebet, in einem Moment etwas in uns ändert und dieses neue Herz da einfach irgendwie reindreht und dann tut es wie so eine Lampe, die man richtig in die Fassung dreht und dann leuchtet es wieder. Aber so oft macht er einfach kleine Schritte, bis an unser Lebensende. Stück für Stück für Stück. Und das Versprechen ist, dass wenn wir sterben oder wenn er vorher wiederkommt, je nachdem, was schneller ist, dann wird er diese Transformation vollenden und dann wird unser Herz komplett neu sein. Und dann wird es sein, wie es am Anfang war. Und wenn Jesus wiederkommt, dann wird er auch die Schöpfung tauschen. Wenn du es lest, ganz am Ende in der Johannes-Offenbarung, dann heißt es, eine neue Erde und einen neuen Himmel will ich geben. Gott wird diesen Zustand vom Anfang mit absolutem Frieden wiederherstellen, ganz am Ende. Und jetzt leben wir in dieser Übergangszeit, wo er anfängt, es in denen, die es möchten, in denen, die ihm vertrauen, in denen, die das annehmen, ihnen den Frieden zu schenken. Wenn du dich darauf einlässt, wie gesagt, das ist keine Einmalentscheidung und du gehst heute und dann läuft es, sondern ein Lernen, ein Drinbleiben. Ich buchstabiere es wieder mal neu in meinem Leben.
Wenn der Friede Gottes kommt, dann darfst du dir bewusst sein, er ist unabhängig. Er ist unabhängig davon, wie es in deinem Leben gerade läuft. Er ist nicht abhängig davon, wie viel du heute Morgen gebetet hast. Wie groß die Spendenbescheinigung vom Josef ausfällt, wenn sie irgendwann die nächsten Wochen in dein Haus flattert. Gottes Friede ist ein Geschenk, das einfach feststeht. Und die Frage ist nicht, ob wir es kriegen oder nicht, sondern ob wir dem Raum geben, dass er es in uns zur Wirkung bringen darf. Egal, was meine Gefühle gerade sagen, egal, wie ich mein Leben gerade wahrnehme, sein Frieden ist da. Er ist durch Jesus Christus erkauft worden am Kreuz von Golgatha. Und ich darf einfach kommen und in diesen Frieden eintreten. Ich kann darauf vertrauen. Hey, Gott, wenn dein Friede, wenn dein Shalom da ist, wenn du der bist, der sich um mich kümmert, dann brauche ich keine Nächte mehr wach liegen, mir über irgendwas den Kopf zu brechen. Dann brauche ich nicht jedes Mal durchdrehen, wenn meine Emotionen nicht mitmachen. Dann kann ich meine Sorgen auf ihn werfen und sagen, Gott, du weißt doch eh alles, du kümmerst dich, du hast mir deinen Frieden versprochen, helf mir, innerlich auch friedlich zu sein, in dem Vertrauen, dass du es gut machst. Gottes Liebe ist ein Geschenk. Es ist nicht der erhobene Zeigefinger an Menschen, die ihm folgen, zu sagen, jetzt musst du aber, hör auf dir Sorgen zu machen, hör auf dir. Das heißt, die Einladung, komm zu mir, ich möchte ihn dir geben. Lass es los, mach die Hände auf. Vielleicht kennst du dieses Bild, das wird so oft benutzt. Solange wir festhalten, können wir nichts Neues empfangen. Kennt ihr das? Bei Kindern ist es noch süß, bei Erwachsenen nicht mehr. Und Gott hat so viel Gutes für uns. Er hat den Frieden für uns, aber du musst bereit sein, was immer es ist, deine Sorgen, dein Wunsch nach Karriere, nach Familie, nach was immer es ist, aufzumachen, damit du empfangen kannst, was er schon gegeben hat, was schon da ist. Friede, der Friede, nach dem wir uns sehen, ist kein Ziel, das wir erreichen, sondern ein Geschenk, das uns entgegenkommt. Und ich möchte zum Abschluss so einen kleinen Blumenstrauß an Richtung und Gedankengängen mal mitgeben. Wir werden das ja die nächsten 3 Wochen noch ein bisschen entfalten. Was konkret passiert, wenn Gottes Friede, wenn wir dem Raum geben, wenn wir es annehmen. Der Friede Gottes bewahrt Herz und Gedanken. Und im Philipperbrief lesen wir, dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Das ist eine der abstrusesten Erfahrungen in meinem Leben, finde ich. Vielleicht kannst du das teilen, wenn du das schon mal erlebt hast. Wenn du in einer Situation bist, wo es gefühlt einfach keinen Grund gibt, keine Ahnung, hoffnungsvoll zu sein, noch Mut zu haben und du gehst ins Gebet, du gehst zu Christus und sagst, wo, ich lasse alles los, ich sehe keine Ahnung, wie das jemals, und dann kommt ein Friede. Es hat sich nichts geändert. Es hat sich nichts geändert drumherum, aber du kommst zur Ruhe. Du weißt, Christus ist da, ein Friede, der über unser Verstehen hinausreicht. Ein Friede, der mir hilft, die Gedankenkarusselle, die ich drehe, zu stoppen und in eine gute Richtung zu fokussieren. Zu sagen, Gott, du bist doch der Schöpfer, Gott. Du hast alles gemacht, durch dich ist alles, auf dich geht alles hin. Und du bist der, der kommt und sagt, ich habe ein Geschenk für dich. Und ich bin der Depp, der im Kreis rennt und denkt, er müsste es jetzt irgendwie retten. Oder der irgendwas besser macht, wenn er weiter drüber nachdenkt. Nicht alle Probleme verschwinden, das hat Gott leider nie versprochen. Aber es gibt Stabilität mitten im Druck. Ein anderer Gedanke, es gibt viele, viele mehr. Der Friede Gottes ersetzt Angst durch Vertrauen. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Gottes Friede ist anders als alles, was du haben kannst. Ihr lieben Schwaben, egal wie groß die Zahl auf deinem Konto ist, egal wie viele Versicherungen du abgeschlossen hast, egal wie gut dein Häusle saniert ist, das sind so unsere Lösungen. Andere Länder, andere Völker, andere Regionen haben andere Lösungen, wie sie sich versprechen, dass doch dann da Frieden ist. Den Frieden, den Gott gibt, der ist größer und ersetzt Angst. Ihr lieben Rentner, ich zahle eure Rente gerne in dem vollen Wissen. Ich weiß nicht, ob ich noch eine kriege. Aber ich muss mir keine Angst machen. Weil mein Papa im Himmel, der sieht mich und der versorgt mich. Ich finde das immer so erschütternd, wenn du so Celebrities anguckst. So Menschen, die alles erreicht haben. Egal aus welchem, ja, wir denken immer gleich an Hollywood und die Movie-Stars. Wenn du denkst, Menschen, die alles haben, die sich doch um nichts mehr Sorgen machen müssten, und wenn du ihre Geschichten hörst, wenn du ihre Abstürze siehst, und trotzdem stehen wir so oft auf und denken, ja, wenn ich nur berühmt wäre, wenn ich nur genügend Geld hätte, wenn ich nur durch die ganze Welt jetten könnte, wenn mein Auto größer wäre, wenn mein Haus größer wäre, wenn, oder? Da ist irgendwas kaputt gegangen in uns und Gott sagt, stopp es, nimm meinen Frieden, es ist besser als alles, was du kriegst. Ein letzter Gedanke, der Friede Gottes schenkt innere und äußere Einheit. Nochmal aus dem Kolosserbrief. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Unser Default-Modus, unsere Basiseinstellung sollte der Friede Gottes sein oder er darf der Friede Gottes sein. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Vielleicht sollte ich das an meinen Spiegel hängen und jeden Morgen lesen und dann meine Hände aufmachen und sagen, okay Gott, egal was heute ansteht, dein Friede soll mein Herz regieren und alles, was ich tue. Ich möchte heute nicht angstgesteuert sein, ich möchte heute nicht gesteuert sein von dem, was andere über mich denken könnten oder welcher nächste Karriereschritt kommt oder ob meine Bedürfnisse gestillt werden, sondern ich möchte diesen Tag starten in dem Frieden Gottes. Es soll mich regieren. Der Friede Gottes hält da Einzug und kommt da rein, auch in unsere Gemeinschaft und hält dort alles zusammen. Wo wir im Shalom Gottes leben, da haben wir nicht eine theoretische Einheit absolviert. Wir wissen jetzt, wie man grammatikalisch, keine Ahnung was, ja. Sondern es hat einen Effekt auf unser Leben. Es ändert unsere Tage. Es ändert unseren Unruhe. Da, wo Seele, Wille und Verstand Ruhe im Vertrauen auf Gott finden, da ermöglicht er uns ein aktives Handeln in Gelassenheit auf die Herausforderungen des Lebens. Einer aus meiner Kleingruppe ist schon ein paar Monate her, kommt mir gerade. Wir waren im Gespräch und ich habe mal wieder gesagt, oh, wie mich das stresst jetzt hier mit dem Verkauf von unserem Gebäude hier und der Vermietung oben und keine Ahnung, wie das alles werden soll und sonst was. Und die Person hat mich angeguckt und hat gesagt, Anno, glaubst du, dass Gott in Kontrolle ist oder glaubst du es nicht? Ich habe mich so erwischt gefühlt. Natürlich, ich bin der Pastor, ich glaube das. Friede Gottes, let's go. Ja. Aber genau das ist es, wo es mir wieder so ganz praktisch kam. Der Friede Gottes ist nicht, dass ich auf der Bühne stehe und sage, Herr Friede Gottes ist mit euch und dann gehen wir alle. Sondern es ist, wenn mein Kopf anfängt, den da zu machen, zu sagen, Gott, du regierst. Du bist der, der das macht. Wir wollen die nächsten Wochen da weiter auch ein bisschen reingucken. Wie kommt Friede, wie kommt sein Friede in alle unsere Dimension. Ich möchte zum Start dieser Serie vielleicht einfach die Frage mitgeben, wo kämpfst du mit deinem Leben diese vielleicht Gedankenkarusselle, obwohl doch der Friede Gottes dir zugesagt ist? Lass uns kurz träumen, was wäre das für ein Gewinn für dein Leben, für uns als Gemeinschaft, für deinen Arbeitsplatz, für deine Familie, wenn so ein Friede dein Handeln bestimmen würde, dein Denken bestimmen würde. Wenn du so in ein Meeting reingehst, wenn du so an den Frühstückstisch sitzt, wenn du so morgens aufstehst und denkst, hey, Jesus hat alles bezahlt, er hat mir alles geschenkt und ich darf da drin sein. Was wäre das für ein Gewinn? Wie würde dein Leben anders aussehen? Und selbst da, wo Gott die Umstände nicht ändert, wir dürfen wissen, eines Tages wird er alles, alles neu machen. Und es wird wieder das, wonach sich unser Herz so tief sehnt. Und so möge der Frieden Gottes, der über alles Verstehen hinausreicht, dich durch diese Woche führen. Amen.